man echt mal sagen. Das muss auch in Ordnung sein, das in einer christlichen Gemeinde zu sagen. Also es gibt echt nichts Besseres als diesen Jesus. Es gibt nichts Besseres als diesen Gott. Und ich bin so glücklich, den kennengelernt zu haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Burner, mit Jesus zu leben. Und falls du noch kein Christ bist, irgendwie will ich dir echt sagen, es gibt nichts Besseres. Und vielleicht denkst du irgendwie, dass dein Leben gerade cool ist. Und ich sag dir, es ist nicht cool. Egal, was du machst, es ist nicht cool. Es ist viel besser mit Jesus. Das ist der absolute Burner. Ich würde gerne noch mal in Sprachen beten. Wenn jemand eine Auslegung hat, komm einfach nach vorne irgendwie. Und wenn nicht, dann sei einfach irgendwie trotzdem gesegnet da vorne. Aber irgendwie habe ich das so in meinem Herzen. Ich könnte jetzt einfach es mich hier schon beherrschen, hier nicht eine halbe Stunde in Sprachen zu beten. Aber das weiß ich ja, dass das vom Wort her nicht gut wäre, ohne dass einer auslegt. Und deshalb nur kurz. Koriala vashendriya khala kasebriya la mondoro shikriya la vashendriya la khale kosebriya la lo shendriya la fara kasendriya khala masetriya koriala la vashendriya la kasendriya la soria sikiriya. Auslegung? Okay, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Lass uns öffnen für das Wirken des Geistes und einfach wie entspannt sein. Wir sollen einfach offen sein für das Wirken des Geistes und uns entspannen. Ne?
Komm doch hier rein.
Das war die Kurzfassung. Genauso, ich kann die Bibel in einem Satz zusammenfassen. Gott ist gut. Jesaja 60, Vers 1, der kommt immer wieder mal, deswegen möchte ich ihn wenigstens vorgelesen haben. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtet auf über dir. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Unser Licht kommt, unser Licht scheint, die Welt um uns herum wird immer dunkler, und das Licht, das wir haben, wird immer heller. Und unser Licht geht auf, unser Licht ist dabei aufzugehen, und wir müssen einfach nur auf Jesus zugehen. Wir müssen einfach nur auf ihn warten und wir wissen, dass er uns erfüllt und die richtigen Dinge machen. Und dann wird unser Licht sichtbar leuchten. Das kann gar nicht anders sein. Es kann nicht anders sein als so. Wir sind gerade in der Predigtreihe über Geistesgaben und ich möchte auch weiter heute über Geistesgaben predigen. Und zwar soll es heute wiederum gehen, wie es möglich ist, eigentlich ein Klima zu schaffen, in dem man geistlich wachsen kann. Das heißt, dass es darum gehen soll, irgendwie eine Kultur zu schaffen, in der es möglich ist, geistlich weiterzukommen, in der es möglich ist, Jesus immer besser kennenzulernen und mehr irgendwie von dem zu verstehen, wie er eigentlich ist und seinen Weg gehen zu können. Und es ist eigentlich ein sehr einfaches Thema. Ich bräuchte noch nicht mal besonders viele Bibelstellen, weil es im Grunde genommen die Sachen, die ich sagen werde, die sind einfach gesunder Menschenverstand. Da kann man ohne weiteres irgendwie drauf kommen. Da muss man nicht Theologie für studiert haben. Zum Glück, sonst wäre ich auch fehl am Platz. Ich habe auch nicht Theologie studiert. Aber das ist eigentlich ziemlich einfach. Und damit gerade auch gehört es zu den schwierigsten Sachen überhaupt. Denn das, was uns immer wieder ein Beinchen stellt, sind ja nicht die Bibelstellen, die wir nicht verstehen, sondern das, was uns Schwierigkeiten macht, sind die Sachen, die Gott sagt, die wir sehr wohl verstehen, aber dann nicht umsetzen. Und ich möchte euch einfach bitten, irgendwie, dass ihr anders an Predigten rangeht und dass ihr anders an Gottes Wort drangeht. Nämlich, indem ihr sagt, ich werde alles umsetzen und tun, was Gott mir sagt. Ich halte es für eine absolute Katastrophe, wenn Christen etwas von Gott hören und etwas von Gott im Kopf haben und es nicht umsetzen, oder dass es keine Erfahrung wird, das ist ganz, ganz schrecklich. Und gnade uns Gott, wenn unser geistliches Leben so aussieht, dass wir Informationen sammeln und immer mehr Informationen haben, aber nichts davon in unserem Leben haben, dann wird das nur dazu führen, dass unser Herz sich gegenüber Gott immer mehr verhärtet und dass er irgendwann ganz aufhören wird, mit uns zu reden, weil wir es sowieso nicht machen. Und wenn das irgendwie deine Einstellung ist, mit der du an das Wort Gottes rangehst oder an Predigten oder so, dann tu echt bitte unbedingt Buße, weil dann wird dir das überhaupt nichts bringen. Und es muss dahin kommen, wir müssen dahin kommen, dass wir einen einfachen kindlichen Glauben haben und dass wir sagen, hey, das steht in der Bibel, das werde ich einfach machen. Ich glaube das und ich nehme das für mich in Anspruch und ich werde das ganz einfach tun. Paulus hat im Epheserbrief uns eine Art Vision mitgeteilt, die erstaunlich ist. Er redet da über geistliche Gaben, und zwar über den sogenannten fünffältigen Dienst, also fünf geistliche Gaben. Im Korinther, wo wir bisher darüber geredet haben, sind es ein paar mehr. Und er redet davon, dass der Gemeinde gegeben worden sind Apostel, Lehrer, Evangelisten, Propheten, Hirten. Und er sagt, die sind eigentlich nur dazu da, dass die ganze Gemeinde in die Reife Christi hineinkommt, dass jeder Einzelne in der Gemeinde eine reife Beziehung zu Jesus hat, dass jeder Einzelne das Evangelium richtig verstanden hat und in Gottes Vollmacht lebt, und dass jeder Einzelne die Frucht des Heiligen Geistes hat, beispielsweise Friede, Freude, Liebe und so weiter, und dass keiner da ist, der irgendwie unreif ist oder der auf dem Weg mit Jesus über Jahre nicht weiterkommt, sondern das Ziel, das Paulus hat, und damit irgendwie natürlich das Ziel, was Gott hat mit der Gemeinde, ist, dass die Gemeinde aus geistlich reifen Leuten besteht und dass da keine geistlichen Superüberflieger sind und die anderen können da bloß staunend nebenstehen und denken, boah, was Gott mit dem macht, sondern dass es irgendwie ganz normal wird, irgendwie, dass jeder von uns Christus im Leben hat und dass jeder von uns ohne Ende Geschichten erzählen könnte, was Gott in seinem Leben gemacht hat, und jeder von uns verändert worden ist durch die Kraft des Evangeliums. Das ist das Ziel, das Paulus hat. Da kann man anfangen, traurig zu werden, wenn man das mit der Realität vergleicht, in der, glaube ich, jeder von uns lebt. Ich komme zwar viel rum, aber ich muss sagen, ich kenne keine Gemeinde, wo man sagen müsste, da ist jeder drin. Jeder ist da geistlich reif, sondern es gibt immer irgendwie ein paar Leute, die sich über Jahre irgendwie nicht weiterentwickeln, die nicht in Gaben reinkommen und so weiter. Und eigentlich jede Gemeinde, die ich kenne, irgendwie ist weit hinter dem, was Gott irgendwie als Ziel für Gemeinde hat. Und auch unsere Gemeinde ist weit hinter dem, was Gott als Ziel für uns hat. Und es sollte natürlich unser Ziel sein, dass wir alles daran setzen, dass wir dahin kommen, dass wirklich jeder in diese geistliche Reife kommt. Und mit jeder meine ich mir, dass wenn wir 120, 130 Gottesdienstbesuche haben am Wochenende, dann sollte jeder dieser 120, 130 Gottesdienstbesucher, mindestens jeder, der regelmäßig kommt, in seinem Leben eine positive Tendenz haben, auf Christus hinwachsen und immer mehr mit Gott erleben und wesentlich mehr zum Beispiel mit ihm erleben als vor 5 Jahren. Das ist eigentlich das Ziel, das wir haben. Und nun kann man irgendwie ganz verschieden damit umgehen, irgendwie mit so einer Zielvorgabe. Und es gibt Leute, die dafür beten und hoffen, dass Gott irgendwann ein großes Wunder tut, und dann wacht man auf oder geht irgendwie zur Gemeinde. Ich weiß nicht, wann ihr abends aufsteht, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen früher, als dass ihr aufwacht und zur Gemeinde geht. Aber auf jeden Fall, wenn man geht zur Gemeinde und auf einmal ist alles anders geworden. Und man hofft irgendwie, dass das irgendwann passiert, und man nennt es dann Erweckung und kann sich eigentlich nichts darunter vorstellen, was Erweckung wirklich ist. Aber man hat so diese Vorstellung, irgendwann von einem Tag auf den anderen wird alles anders. Und der Nächste ist vielleicht einfach nur frustriert darüber und sagt, Mann, das ist doch total blöd irgendwie. Wir haben ja keinen vernünftigen Apostel oder keine Ahnung was in der Gemeinde, und es wird nichts irgendwie dafür getan, und ich komme irgendwie nicht so richtig in meine Gaben und Berufung rein und ist ärgerlich darüber und traurig irgendwie, dass das so ist, und wundert sich vielleicht auch wieder darüber, dass Gottes Wort da scheinbar nicht funktioniert, fängt möglicherweise sogar an, mit Gott zu hadern und sagt, ich bin schon so lange Christ und es ist immer noch nicht passiert. Und so ist natürlich die Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist eine Frage, die Paulus nicht beantwortet, also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was muss denn eigentlich davor kommen? Was ist irgendwie der nächste Schritt, der getan werden muss, damit es möglich ist, dass eine ganze Gemeinde jüngerschaftsmäßig weiterkommt? Was muss irgendwie geschehen, damit mehr Leute in ihre Gaben kommen, dass das freigesetzt wird, was Gott irgendwie bei uns machen möchte, und dass wir als ganze Gemeinde in diese Berufung kommen, die Gott für uns als Gemeinde hat? Und ich bin auf eine Bibelstelle gekommen aus dem Evangelium nach Jesaja, hätte ich fast gesagt. Steht eigentlich im Alten Testament, aber Jesaja hat so eine Kenntnis von Christus gehabt, obwohl er hunderte von Jahren vorher gelebt hat. Und er hat so intensiv mit dem Heiligen Geist gelebt, dass er so viel über Jesus gesehen hat, dass es echt schon Evangelium ist. Und ich glaube, dass hier eine Antwort darauf ist, die wir leben können, und so ein Schritt, den wir gehen sollten, wenn wir wollen, dass Gott einfach stärker spürbar ist bei uns. Ab Vers 5, das ist total berühmt, wieder so eine Verheißung, da heißt es, dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Das würde ich gerne mal sehen. Ich würde überhaupt gerne mal sehen, wie einer wie ein Hirsch springt, aber wenn er vorher noch lahm wäre, dann wäre das der Hammer. Die Zunge des Stummen jauchzt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. Also Wahnsinn, ne? Das ist nur eine andere Umschreibung eigentlich für das, was Paulus im Epheserbrief sagt. Also jedenfalls ist das so, ne? Das ist, wie ich es mir halt vorstelle, wie die Gemeinde sprudelt über vor Gottes Herrlichkeit. Und es passieren Wunder. Vielleicht geschehen manche von diesen Sachen auch im geistlichen Bereich, dass jemand, der irgendwie wie vernagelt war für das Evangelium und es nicht gesehen hat, ihm auf einmal die Augen aufgetan werden und er Jesus erkennt. Dass jemand, der vielleicht noch nie Gottes Stimme gehört hat, auf einmal offene Ohren bekommt und Gottes Stimme hören kann und sie von anderen Stimmen unterscheiden kann. Und dass irgendwie diese Sachen passieren, das wäre der absolute Traum. Und glücklicherweise fängt das Ganze mit einem Dann an. Das heißt, irgendwie Jesaja hat vorher etwas gesagt, was für uns helfen kann, da reinzukommen. Und ab Vers 3 heißt es, macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt dem Verzagten, hab Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Aber wenn man das in Sprache umsetzen würde für unsere heutige Zeit, dann sagt Jesaja im Grunde genommen, das wird passieren, wenn wir anfangen, ineinander hinein zu investieren. Wenn wir anfangen, wie das, was uns gegeben ist, weitergeben, wenn wir die Kraft, die wir haben, benutzen, um andere Leute irgendwie zu stärken, wenn die Hoffnung, die wir haben, wir sie benutzen, um anderen Leuten zu sagen, hey, siehe, hier ist dein Gott. Und wenn wir ganz allgemein anderen Christen helfen, Jesus nachzufolgen und anderen Leuten auf ihrem Weg mit Gott zu helfen. Und das ist eine heftige Sache irgendwie. Das ist was ganz Großes, irgendwie, was Gott da von uns verlangt oder eine große Möglichkeit, die Gott uns gibt. Irgendwie, das ist nichts, was man irgendwie besonders leicht umsetzen kann, sondern hier geht es eigentlich wieder darum, dass wir in einen Lebensstil hineinkommen, der dazu führt, irgendwie, dass Gottes Kraft in unsere ganz normalen Beziehungen hineinfließt. Und man könnte über diese ganzen geistlichen Dinge nachdenken und ich glaube, dass die meisten von uns sofort eine Lösung hätten, wie man dafür sorgen kann, dass mehr Prophetie in der Gemeinde ist oder mehr Evangelisation oder mehr irgendwas. Und es wäre wahrscheinlich die gleiche Antwort, die ich auch mir so wie aus der Pistole geschossen sagen würde, ja, wir müssen Seminare machen. Dann wird das funktionieren. Die Leute wissen das vielleicht nicht. Und deswegen 3 Wochen Prophetieseminar und 1 Monat Evangelisationsseminar mit irgendeinem, der tierisch am Brennen ist und der dann irgendwie mit jedem irgendwie rausgeht und sich dann irgendwie da mit denen auf den Marktplatz stellt und zusammenschlagen lässt und so weiter. Und dann hat man das irgendwie endlich mal richtig drauf. Aber ich glaube, dass das nicht irgendwie der biblische Weg ist, sondern wie das, was Gott möchte, ist doch eigentlich, dass uns klar wird, jeder von uns hat etwas zu geben und es ist irgendwie ein Ziel unseres Lebens, dass wir das, was wir haben, in andere Leute hinein multiplizieren und dass wir anderen Leuten helfen mit dem, was wir haben, dass wir ihnen helfen, sich jesusmäßig zu entwickeln. Und dass es nicht mehr irgendwie eine One-Man-Show ist, dass es nichts irgendwie ist, was von ein paar gesalbten Diener Gottes in der Gemeinde gemacht wird oder wie immer du das irgendwie nennen möchtest, sondern irgendwie, dass es etwas ist, was einfach eine Kultur wird in der Gemeinde, dass eine Kultur der Ermutigung und des geistlichen Auferbauens da ist und jeder irgendwie das, was er hat, weitergibt und am Ende dadurch jeder aufgebaut wird. Ich glaube, dass es das ist, was eigentlich in der Bibel mit dem Wort Gemeinschaft gemeint ist. Und Gemeinschaft ist so ein Wort, das wird so oft gebraucht und so oft falsch gebraucht, dass ich mich schon sehr dafür einsetzen möchte, es mal irgendwie zum Unwort des Jahres irgendwie zu ernennen, weil man irgendwie gar nicht mehr genau weiß, was denn eigentlich mit dem Biblischen gemeint ist. Oftmals ist für uns Gemeinschaft irgendwie nur, dass wir Zeit miteinander verbringen und gemeinsame Interessen gemeinsam ausleben. Man hat irgendwie Gemeinschaft mit 10 weiteren Leuten, weil man alleine nicht Fußball spielen kann. Oder man hat Gemeinschaft mit ein paar Musikern, weil das einfach irgendwie total langweilig ist, auf Dauer mit dem Bass alleine zu Hause zu sitzen, egal wie gut man spielen kann. Und deswegen hat man irgendwie Gemeinschaft. Aber das ist nicht irgendwie, was im biblischen Sinne mit Gemeinschaft gemeint ist, sondern das biblische Gemeinschaft haben, hat eigentlich etwas damit zu tun, dass Christus in der Mitte ist und dass wir einander helfen, Christus zu sehen und Jesus nachzufolgen. Das ist das, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt. Wenn 2 oder 3 von euch in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und das ist das, was unsere Gemeinschaft, unsere geistliche, christliche Gemeinschaft von allen anderen Gemeinschaften unterscheidet. Und wenn wir damit zufrieden sind, dass in unseren Beziehungen wir genau das Gleiche machen wie die Welt um uns herum, ohne dass Jesus irgendwie zum Zuge kommt und ohne dass Begegnungen, die wir untereinander haben, geistlich auferbaulich sind, dann leben wir unter dem Niveau, das Gott für uns hat. Da bin ich echt fest von überzeugt, dass Gott eigentlich mehr möchte als das. Ich meine, Gemeinschaft haben, das hat die ganze Welt. Und es gibt selbst in Remscheid irgendwie noch ein paar Kneipen und Kulturvereine, die eigentlich bloß irgendwie dazu da sind, Leuten einen Ort zu geben, wo sie Gemeinschaft haben können. Wo man meistens unter Zuhilfenahme chemischer Stimulanzien in einen Zustand versetzt wird, den man als positiv offen erlebt, wo man dann den ganzen Abend miteinander reden kann und nachher denkt man, ich habe einen Freund gefunden. Und das hat auch etwas mit Gemeinschaft zu tun und ich will das nicht schlecht reden. Also auch in der christlichen Gemeinschaft mag es vorkommen, dass man sich in eine Kneipe hockt, irgendwie mag es irgendwie vorkommen, dass man zusammen fernsieht und dass man sich über alles Mögliche unterhält oder dass man irgendwie einen Fisch angelt oder irgendwie Mittagessen kocht oder keine Ahnung was. Aber das ist nicht irgendwie das, was es in der Essenz ausmacht, sondern das, was es letzten Endes ausmacht, ist es gemeinsam Jesus zu erleben und dem anderen zu helfen, etwas von Gottes Gegenwart mitzubekommen und zu begreifen. Wir hatten jetzt Sonntag irgendwie ein schönes Treffen, irgendwie Alex und ich waren Mittagessen mit, ja, also Spätmittagessen, war ja 14 Uhr erst nach dem Gottesdienst und wir haben uns dann zum Mittagessen getroffen und haben uns dann erstmal ein bisschen unterhalten irgendwie natürlich und gingen da irgendwie auch schon so ein paar geistliche Sachen und Sprachengebet und er meinte dann so, ja, wäre jetzt nicht irgendwie so das Ding, wo er sich am meisten nach ausstreckt, irgendwie so wichtig wäre das ja vielleicht auch gar nicht und er hatte andere Gaben und am Ende beten wir irgendwie noch so schön zusammen und auf einmal fängt er an in Sprachen zu beten. Boah, und ich dachte, das ist der Hammer, ey, das war so cool, also keiner hatte mir so dafür gebetet oder so, es war einfach nur irgendwie der Heilige Geist da und er war offen und wollte irgendwas beten und auf einmal kommt da so ein Kurialabat raus und war selber total überrascht und wir waren total begeistert und es war der Hammer. Und es war total auferbaulich, also es war vorher natürlich irgendwie schon schön zusammen zu essen und es gab auch ein sehr gutes Essen, also es war auch, ne, Essen ist was ich richtig gut kann, was ich deswegen auch sehr gerne mache. Aber das eigentlich Auferbauliche und das eigentlich Jesusmäßige daran war nicht das Zusammenessen, sondern war es zusammen zu beten und zusammen in Gottes Gegenwart zu kommen und zu erleben, dass Gott etwas unter uns macht. Und es gibt keinen Christen, garantiert keinen einzigen Christen, der nicht irgendwie etwas weiterzugeben hätte. Du hast irgendwie eine Flamme in deinem Herzen, die jemand anderen aufbauen kann, unheimlich aufbauen kann. Vielleicht sind gerade irgendwie deine kleinen Geschichten irgendwie das, was irgendwie jemand anders total flashen kann. Vielleicht ist gerade irgendwie deine kleine Erkenntnis irgendwie, wo du meinst, irgendwie, ach, das weiß doch jeder, das irgendwie, was jemand anderem total fehlt. Und das Problem ist irgendwie, dass wir eigentlich alle irgendwie jemanden suchen, der uns aufbaut, aber dass wir diesen Jesaja-Blick nicht haben, irgendwie zu gucken, wo ist jemand, den ich aufbauen kann. Und es gab ja in der christlichen Szene irgendwie immer viel Gerede über Mentoring. Heißt das, wisst ihr noch, was das ist? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, wahrscheinlich, oder? Und ich weiß noch, wir hatten im Ältestenkreis, also im JFI-Ältestenkreis, immer unheimlich viele Gespräche darüber, wer könnte unser Mentor sein und wer soll irgendwie persönlich unser Mentor sein. Und das war irgendwie immer total wichtig. Und ich war dann auch immer sehr irgendwie am Gucken, irgendwie so, wer kann das denn eigentlich für mich sein? Und in der gleichen Zeit, wo ich einen gesucht habe, haben mich total viele Leute darauf angesprochen, hey Storch, willst du nicht mein Mentor sein? Und ich habe mir gesagt, so nö, will ich nicht. Also war noch nicht mal böse gemeint, ich fand das auch total ehrenvoll, irgendwie danach gefragt zu werden. Aber ich dachte mir eigentlich immer sofort, das kann ich nicht leisten. Weil ich immer so das Gefühl habe, da musst du total geistlich reif und fit sein und sowas, um in einen anderen hinein zu investieren. Und ich habe mir gedacht, nee, das packe ich nicht, das traue ich mir echt nicht zu, glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Und dann war ich vor 2 Jahren ungefähr in Nürnberg und habe mit der Silke gefrühstückt. Und wir kamen auch irgendwie auf dieses Thema Mentoring und ich habe ihr das gesagt, dass ich da irgendwie sowohl einen suche als auch irgendwie immer ablehne, wenn mich jemand fragt. Und dann fragte sie mich so, hey, warum lehnst du das denn immer ab? Und ich so, ja, traue ich mir irgendwie nicht zu. Also ich kenne ja mein eigenes Leben, ich weiß irgendwie, wie viele Schwierigkeiten ich da drin habe und wie unjesusmäßig ich manchmal bin und ich traue mir nicht zu, jemand anderen geistlich wirklich weiterzubringen. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast doch bestimmt Gaben. Und ich so, ja klar habe ich Gaben, ich meine, ich predige und so und ich könnte ja vielleicht jemandem helfen zu predigen, dafür habe ich auch ein Predigerseminar geschrieben, aber irgendwie so dieses Allgemeine. Und dann haben wir immer weiter irgendwie darüber geredet und irgendwie sie hat immer wieder nachgebohrt und gefragt so, hey, du hast doch bestimmt irgendwie etwas begriffen von Gott. Und auf einmal irgendwie fiel mir das so wie Schuppen aus den Augen, so, ja stimmt. Also ihr lacht, ist vielleicht irgendwie seltsam für euch, also ich fand das auch mittlerweile finde ich das auch wie total aberwitzig, aber das war echt genau das, was ich gedacht habe. Ne? Und dann auf einmal dachte ich so, ja stimmt, Ich bin seit 11 Jahren Christ. Ich habe beten gelernt. Ich habe gelernt, aus dem Glauben zu leben. Ich habe Bibellesen gelernt. Ich habe gelernt, Gottes Stimme zu hören. Ich habe gelernt, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und mir fielen immer mehr Sachen ein. Und das war so ein ganz einfaches Gespräch, das mich sehr verändert hat irgendwie an diesem Punkt. Und danach habe ich also eigentlich immer irgendwie angenommen, wenn sich jemand mit mir treffen wollte und mir zum Beten oder Fragen stellt oder manchmal auch ein paar Leute, mit denen ich mich öfter treffe, ein paar Mal im Jahr und so, weil ich einfach irgendwie gerafft habe, dass es nicht darum geht, irgendwie so der Gott für jemanden zu sein, sondern dass es darum geht, jemand anderem weiterzuhelfen. Und auch wenn das vielleicht bloß einen Meter weiter ist irgendwie auf dem Weg, dann ist das schon irgendwie das, was hilft. Und dann hat man schon einen sehr guten Beitrag geleistet. Und ich habe ja letzten Sonntag war das ja, oder letztes Wochenende hatte ich ja die Propheten hier mal nach vorne gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, und habe gesagt, hier irgendwie Propheten, betet doch mal irgendwie für Leute, die gerne irgendwie Gottes Stimme hören wollen. Sonntag war ein bisschen mehr hier auf der Bühne los als Freitag. Da waren 6, 7, 8 Leute oder sowas hier vorne. Und mich hat das total berührt, dass da diese prophetisch begabten Leute standen und wir haben für sie gebetet und sie haben nachher halt noch für andere Leute gebetet, die gerne lernen wollten, Gottes Stimme zu hören. Und mir ist irgendwie so in der Woche darauf irgendwie etwas klar geworden, nämlich dass wir als Gemeinde oft in einer ganz seltsamen Situation sind. Wir haben auf der einen Seite Leute, die gelernt haben, Gottes Stimme so gut zu hören, dass sie im Gottesdienst weitergeben können, dass sie prophetische Eindrücke für Menschen haben und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite Leute, die Gottes Stimme noch nie gehört haben. Was ich sehr traurig finde, weil ich weiß, Johannes 10, Vers 38 oder 28, wo Jesus sagt, hey, meine Schafe hören meine Stimme. Jeder Christ sollte Gottes Stimme hören. Aber das Komische ist doch mir, dass halt auf der einen Seite Leute da sind, die es können, und auf der anderen Seite sind Leute da, die es nicht können, und es kommt irgendwie nicht zusammen. Und die Vision, die ich habe, oder der Traum, sage ich es vielleicht irgendwie mehr, ist irgendwie, dass die Leute, die etwas können, es hineinlegen in die Leute, die es nicht können, aber die danach suchen. Und ich glaube, es ist viel effektiver, als ein Seminar zu machen im prophetischen Bereich, ist es, sich hin und wieder mal irgendwie mit jemandem zu treffen, der prophetische Eindrücke hat und einem sagen kann, wie sich das anfühlt, und mal für einen betet und mal irgendwie einen Eindruck prüft, und wie den man selber gehabt hat. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Und so ist das nicht nur im Prophetischen, sondern so ist das in jedem. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ich würde so gerne irgendwie verstehen, wie man eine stille Zeit macht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben das voll raus, irgendwie stundenlang mit dem Herrn zusammen zu sein. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe noch nie was aus der Bibel verstanden. Und es gibt andere Leute, die haben total viel aus der Bibel verstanden, die wissen gar nicht, was sie mit ihren ganzen Erkenntnissen anfangen sollen. Und das wäre der Hammer, wenn das zusammenkommen würde und wenn die Leute, die was brauchen, sich mit denen treffen würden, die was haben, und wenn das was ganz Normales irgendwie wird, weißt du, dass man irgendwie Gemeinschaft zusammen hat und beim Burger King sitzt, irgendwie an seinem Burger rumlutscht, und dann kommt mit der Frage und ja, ich habe eine Antwort dazu. Oder irgendwie man sagt, hey, ihr sitzt hier gerade bei McDonald's und wir lassen uns doch eben noch vorm Essen beten, und auf einmal fängt irgendwie da einer an, in Sprachen zu beten oder keine Ahnung, irgendwas halt. Also wenn so dieses ganz Normale da ist, eine ganz normale Gemeinschaft, ganz normale Beziehungen, und Jesus Christus ist mitten darunter. Und ich finde, wenn irgendwas immer so Dienst ist, weißt du, dann hat das so leicht irgendwie etwas Unangenehmes. Dann ist da irgendwie einer, der ganz oben steht, und einer, der ganz unten steht, und irgendwie einer, der irgendwie ganz toll angesehen wird, und einer, der irgendwie der Lernende ist. Und es wäre viel cooler, wenn das in den ganz normalen Beziehungen wäre. Irgendwie, wenn da, wo wir mit Leuten sind, einfach das göttliche Leben aus uns raussprudelt und in die hineinkommt. Das wäre der Hammer. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen. Da waren wir in Prag und im Antiquariat, und ich habe ein Buch gekauft von Johann Gottlieb Fichte. Ist kein Christ, ist so ein Philosoph gewesen, hat so 17. 18. Jahrhundert gelebt. Und der, also eigentlich ziemlich ungöttlich auch drauf gewesen, aber er hatte eine Gesellschaftsvision, die mich total fasziniert hat. Also er hat in einer Zeit gelebt, als die Alphabetisierungsrate noch unter 10% gewesen ist oder unter 15 mindestens, also wo kaum einer lesen konnte, wo es keine gute öffentliche Bildung gab und so weiter. Und er hat gesagt, hey, wie geil wäre das, wenn man eine Gesellschaft hätte, in der jeder gefördert wird und in der jeder in seine Gaben hineinkommt. Er hat sogar von Berufung geredet, obwohl er nicht mal wusste, was eine göttliche Berufung ist. Er dachte, wie geil wäre das mir, wenn jeder dahin gebracht würde, der Mensch zu sein, der er eigentlich sein könnte. Und wie geil wäre das, wenn das nicht irgendwie nur durch Lehrinstitute passieren würde, nicht nur durch Bibelschulen und so weiter, sondern wenn einfach irgendwie jeder in den anderen hinein investiert und man sich trifft und man redet und dadurch irgendwie weiterkommt. Und das Ganze endete in etwas, also frei wiedergegeben, hat er gesagt, dass keiner so dumm ist, dass er nicht mit dem Schlauesten noch etwas beibringen kann. Und dass auf der anderen Seite keiner so schlau ist, dass nicht noch der Dümmste ihm irgendetwas sagen kann, was er nicht kennt. Und das ist was, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Kann ich euch nachher zeigen. Weil da steht ziemlich viel, da müsst ihr lange suchen. Weil es einfach irgendwie etwas ist, das ist so cool, das könnte wirklich in der Bibel stehen. Ich glaube, dass keiner von uns so weit ist, mir dass nicht jeder ihm noch etwas beibringen könnte. Und dass keiner von uns irgendwie so wenig hat, egal was du von dir denkst, vielleicht denkst du mir, dass du gar nichts hast, aber keiner von uns hat so wenig, dass er nicht was weitergeben kann. Und wir werden ein Klima schaffen, in dem es möglich ist, geistlich zu wachsen und in Gaben hineinzukommen und so weiter, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, ich will das, was ich von Gott habe, weitergeben. Ich will jemand sein, in dem das erfüllt wird, was Jesus in Johannes 8 sagt, nämlich, dass die Leute, die an ihn glauben, dass von deren Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, dass das einfach ganz normal ist, und wie du sprudelst so über, wie wenn du mit irgendwem zusammen bist, du kannst gar nicht anders als, ich muss mal eben hier in meiner Bibel nachblättern und dann eben was vorlesen, weil du kannst gar nicht anders als, hey, ich habe gar irgendwie das Gefühl, dass Gott dir dieses oder jenes sagen möchte. Und das ist irgendwie das, wo wir hinkommen müssten. Und das ist irgendwie so eine Einstellung, die wir eigentlich brauchen. Irgendwie, dass wir nicht mehr irgendwie gucken, wer entwickelt mich, sondern dass wir gucken, wie, wem kann ich helfen auf seinem Weg mit Jesus? In wen kann ich hinein investieren? Und wie kann ich das machen? Und wie, dass meine Beziehungen so aussehen, dass nach einem Treffen, das ich mit irgendjemandem gehabt habe, ich danach ein Zeugnis erzählen könnte, was Gott gemacht hat. Also so diesen Blick zu haben, der auf das guckt, wie wo Jesus denn wirklich in der Mitte ist, wenn zwei oder drei sich irgendwie versammeln. Und was es irgendwie ist, das Gott irgendwie gerne machen möchte. Und dass wir den Mut haben, das weiterzugeben, was Jesus uns gegeben hat. Und ich weiß, dass es eine ziemliche Herausforderung ist. Ich selber habe mir das vorgenommen, dass ich immer mehr so leben will. Setzt das, glaube ich, auch schon um an dem einen oder anderen Punkt. Aber ich möchte euch auch irgendwie damit herausfordern, dass ihr anfangt zu geben, dass ihr anfangt, mir Gott zu fragen, wo möchtest du mich heute gebrauchen, und dass ihr einfach Leuten auf dem Weg mit Jesus weiterhelft. Und wenn es stimmt, dass wir ein Leib sind, wie Paulus das schreibt im 1. Korintherbrief und im Römerbrief, dann ist es doch ganz klar, wenn einer von uns aufgebaut wird, dann wird es dazu führen, dass der ganze Leib aufgebaut wird. Wenn alle aufgebaut sind, dann ist der ganze Leib fit, das ist doch klar. Und das ist der Weg dahin. Amen. MEY.
Ja, okay. Schönen Abend mit deinem Sohn noch.
Ich würde gerne noch mit euch beten, bevor die Lobpreisband kommt. Und bitte euch einfach mal mitzumachen. Es gibt irgendwie was, eine beobachtende Haltung, die dazu führt, dass man nichts mitbekommt von Gott. Und ich bitte euch einfach irgendwie nur auf Gott zu gucken und nicht zu gucken, was um euch rum losgeht, sondern konzentriert euch einfach mal irgendwie auf Jesus und fangt einfach an, mit ihm zu reden. Vater, ich danke dir für all die coolen Leute, die wir hier haben. Und ich danke dir, dass wir in einem Boot zusammensitzen, dass wir in einem Leib sind. Und ich bitte dich, dass du uns das gibst, dass wir anfangen zu strahlen, dass wir nicht klein von uns selber denken, sondern dass wir beginnen, uns zu investieren. Oh, bitte, Jesus. Gott, ich setze das frei hier in deinem Geist. Ich bete für Mut, für Offenheit und für Klarheit. Halleluja. Danke, dass jeder von uns auferbaulich ist, Herr. Danke, dass du durch jeden von uns aufbauen möchtest. Danke, dass jeder von uns Salz und Licht ist. Und ich bete, dass wir es umsetzen, dass wir aufstehen und anfangen zu scheinen.